Ah, Sie kommen auch. Das war fantastisch vorhin, oder? Ach, entschuldigen Sie. Sie kommen ja eben gerade erst an. Darf ich mich vorstellen? Maria, Tochter des Elia aus Jerusalem. Wir wohnen an der Langen Gasse, gleich in der Nähe vom Tempelberg. Puh, das hätten Sie mal sehen sollen, wie das hier ausgesehen hat vor einer Stunde. Sie hätten keinen Fingerbreit Platz mehr gehabt. Die Leute haben sich gedrückt und gequetscht, so voll war das hier. Sie haben bestimmt schon mal was gehört von diesem Jesus von Nazareth. Das war wie bei einem Staatsempfang. So wie wenn ein König einzieht. Und was haben wir gerufen und geschrien? Hosianna, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn.
So werden Sie vom 1. bis zum 6. April im Kirchgemeindehaus zu Konolfingen begrüßt. Spotlight Passion ist ein Werk von Bruno Waldvogel. Der Bruno war zwange bei alten Pfarrern. Inzwischen hat er sich selbstständig gemacht und macht Film, schreibt Bücher. Und er macht das, was er besonders gut kann. Die Menschen mit seinen Texten und Bildern zu treffen. Zusammen mit vielen Helfern hat er in der Corona-Zeit eine multimediale Form gefunden, die Passionsgeschichte zu erzählen und darzustellen. Ich habe ihn zu Olten in seinem Büro getroffen. Zuerst wollte ich wissen, wie er auf diese Idee gekommen ist.
Also wir haben das ursprünglich als ein Open-Air-Spiel gemacht in der Teufelsschlucht bei Hegendorf und haben das mit Schauspielern gespielt, am Abend und in der Nacht. Einzelne Szenen haben wir dort einfach inszeniert und dann sind ganze Gruppen mit Fackelträgern sind von einem Ort zum anderen durch die Teufelsschlucht durch und haben dort die Szenen erlebt. Sehr eindrücklich gewesen, ein riesen Andrang, sehr gute Echos, sehr bewegte Leute. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir wieder. Und dann ist Corona gekommen. Und alle sind in Panik verfallen. Ich habe jetzt das nicht ganz so dramatisch gesehen, aber man ist ja schliesslich eine Person des öffentlichen Rechts und ich musste einen Eid auf die Verfassung vom Kanton Solothurn sprechen, also einen Beamtenstatus. Und dann ist natürlich klar gewesen, dass ich die ganzen Massnahmen zumindest äußerlich muss mittragen. Und dann ist halt die Frage gewesen, ja, was machen wir jetzt? Und dann ist mir die Idee gekommen, wenn wir sie nicht live machen können, warum filmen wir sie nicht? Und machen lebensgrosse Monitore, filmen sie in Lebensgröße und richtet einen Raum so ein, dass die Leute nachher mit dem damals nötigen Abstand, 5 Meter, nur 4 Personen, mit Maske etc., das ganze Röstespiel, tun wir das so einrichten, dass die Leute das trotzdem erleben können. Aber wir machen es dann einfach eine Art Hybrid. Und so haben wir dann eigentlich, habe ich die Idee entwickelt. Ich habe einen Sohn, der ist DOP oder Mundart Kameramann in London. Er hat gesagt, Nicola, komm doch, wir filmen das und wir projizieren das und dann finden wir einen Weg, wie wir das nachher können inszenieren, dass die Leute trotzdem die Passion können erleben. Und so ist dann das Format entstanden.
Du bist ja bei beiden Berufen sattelfest. Also du bist Pfarrer und du bist auch Filmemacher. Sehe ich richtig, oder?
Ja, das ist richtig, ja. Das war immer eine meiner Leidenschaften. Ich habe tatsächlich während meiner Ausbildungszeit als Lehrer meinen ersten Spielfilm gemacht, dann einen zweiten Spielfilm und dann, wo es so viel Lehrerüberschuss gab, habe ich meine eigene Firma gegründet und habe Werbe- und Industriefilm gemacht in Schaffhausen. Und das war dann etwas, was ich dann praktiziert habe, neben dem Schulgehen. Und später dann nochmal nach London und habe Film- und Fernsehproduktion studiert.
Ist das Ganze auch ein bisschen ein Werbefilm für Jesus?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Lieblingstyp. Also, es ist so, die Pointe von dem Weg ist, du kommst immer zu Sport. Musik hat bereits gespielt. Und natürlich hat der Jesus ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst, schon zu seiner Zeit. Also es hat Leute gehabt, die sind hell begeistert gewesen von ihm. Und dann hat es andere gegeben, sonst hätten sie ja wahrscheinlich das Kreuz genagelt. Und ich wollte das abbilden. Und hat darum dann nachher auch verschiedene Figuren eingeführt, die ganz unterschiedlich reagiert haben. Also, da kommst du rein und dann sagen die einen direkt zu dir, was, sie kommen erst jetzt, sie hätten das sollen sehen. Und dann kommt jemand an und sagt, ja, sie wären gescheiter daheim geblieben, der Seich, den der erzählt hat. Also, man erlebt eigentlich so die ganze Bandbreite von Reaktionen, fast eins zu eins, was er dort schon ausgelöst hat.
Also hast du nicht nur die Figuren genommen, die in der Bibel auch kommen, sondern hast auch andere kreiert?
Ja, ich habe ein, zwei noch dazu erfunden und ein paar, die tatsächlich vorkommen. Und von dort her ist es wirklich darum gegangen, ganz in die einzelnen Erlebniswelten einzutauchen, also nochmal mitzuerleben, was hat das bei einzelnen Leuten ausgelöst. Und das ist ganz unterschiedlich gewesen und auch ganz unterschiedlich dann nachher transportiert worden.
Also eine, die du gefunden hast, ist wahrscheinlich die Schuhputzerin, oder? Die hat mir so gefallen. Das ist wirklich gut gewesen.
Was schauen Sie mich so merkwürdig an? Ich bin Lena. Haben Sie noch nie eine Schuhputzerin gesehen? Klar. Mein Job ist miserabel bezahlt. Eine Arbeit für Ausländer, Arme und Gestrandete. Früher hat man sogar die Schuhe ausgezogen, wenn man ins Haus gegangen ist. Damals hatte man ja auch noch keine schönen Lederschuhe, nur Sandalen und keine Socken. Können Sie sich vorstellen, wie dreckig die Füße da waren? Und wir mussten die Füße von den Gästen dann abwaschen? Drecksarbeit, Sklavenarbeit. Aber wissen Sie was? Ich habe etwas Unerhörtes von diesem Jesus gelesen. Ich lese es Ihnen vor.
Also, hast du eine literarische Freiheit genommen?
Ja, selbstverständlich. Also man muss immer ein bisschen übersetzen. Das ist so. Das sind doch Geschichten, die schon 2000 Jahre alt sind. Und unser Job als theologisch ja eigentlich eine Brücke zu bauen, um unsere Welten zu erschliessen mit den Welten damals und vielleicht einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man dann nachher ins Gespräch kommen kann. Und das ist eine legitime Art und Weise, aber doch immer so, dass man am Schluss in der Kurve, nach der Kurve wieder dort ist, wo eigentlich die originale Geschichte durchgeht.
Welche Figur gefällt dir am besten?
Ja, das ist schwer zu sagen. Der Pharisäer gefällt mir sehr gut. Und ja, der händeringende Pilatus, der ist auch ganz, ganz herrlich. Und die anderen, es gefallen mir alle, aber so vom Typ her, so eigentlich so die kantigen, eben der händeringende Pilatus und der Pharisäer, übrigens ein guter Freund von mir, die gefallen mir gut, ja.
Aber der Pilatus ist ja eher ein Schisshase.
Ja, schon. Natürlich. Er ist ja ein bisschen ein Opportunist gewesen, natürlich. Er hätte einerseits seinen Chefen in Rom müssen gefallen, damit er das hätte können durchziehen. Aber er ist natürlich zwischen Hamm und Amboss gewesen, weil er hat ja auch seinen Untergebenen da, dem jüdischen Volk, hätte er ja auch irgendwie etwas müssen können vortischen, damit sie zufrieden sind mit ihm. Also, er hat sehr, sehr müssen auf dem Drahtseil eigentlich hin und her laufen. Und so habe ich ihn einfach, ich habe ihn jetzt so interpretiert. Da könnte man sich auch anders interpretieren.
Oh nein, da kommen schon die Nächsten. Warum wollen alle etwas von mir hören? Warum starren mich alle so an? Ich musste etwas tun. Schließlich bin ich Pontius Pilatus, der oberste Herr von Rom hier in Jerusalem. Und die Leute wollten ein Urteil von mir hören über diesen Jesus. Ich kannte den Mann ja gar nicht. Nur vom Hören sah, dass er Wunder macht, dass er von Gott redet wie von einem liebenden Vater. Und dass er Leute umarmt, die meisten einen Bogen machen. Und dass sie von ihm sagen, er sei der König der Juden. Na, ich habe mir das alles genau angehört und mir gedacht, das wird eine schnelle Sache. Aber die wollten ein Todesurteil von mir hören. Der Mann war unschuldig. Das war mir sofort klar. Das habe ich denen auch laut und deutlich gesagt. Der Mann ist unschuldig. Der hat nichts Böses getan. Und nur weil jemand
religiöse Überzeugungen hat, die nicht allen passen, lass ich doch nicht gleich jemanden umbringen. Sogar meine Frau hat mich gewarnt, Jesus etwas anzutun. Wenn sie einen Traum hatte, Jesus sei unschuldig. Aber die Leute von meinem Palast, die haben getobt. Es wurde so gefährlich, dass ich ihnen vorschlug, dass man am Passafest zur Feier des Tages einen Gefangenen freigibt. Aber die wollten den Jesus gar nicht frei haben. Du musst den kreuzigen, schrien die. Du musst den kreuzigen. Die hätten beinahe den Palast angegriffen. Warum habe ich dann nachgegeben? Ich wollte nicht, dass die Leute schlecht von mir denken. Ich wollte nicht, dass es einen Aufstand gibt oder Reklamationen, die dann nach Rom gehen, zum Kaiser. Wenn sowas passiert wäre, hätte ich meinen Job hier verloren. Was starren Sie mich so an? Sie hätten genauso gehandelt, wenn Sie in meine Haut gesteckt hätten.
Jesus tritt ja nicht auf. Warum?
Ich finde Jesus-Darstellungen wahnsinnig schwierig. Als junger Mann habe ich, Jugendlichen auch, bin ich sicher etwa 10 Mal im Kino Ben Hur geschaut.
Ich auch.
Und was mir dort eigentlich gefallen hat, den Jesus hast du eigentlich immer nur von hinten gesehen. Da hast du mal eine Hand gesehen oder so. Und vor allem die Reaktionen, die er ausgelöst hat. Und ich finde, es ist manchmal schwierig, wenn man eine Person auf etwas festlegt, auf ein Bild. Ich habe das zwar gerne, aber ich habe einfach gefunden, der Zuschauer soll einen eigenen Zugang bekommen und sich ein eigenes Bild machen können, aufgrund von den Schilderungen von den Leuten um ihn herum. Und das ist eigentlich viel spannender, als wenn er dann da direkt in die Leute anschaut und dann seine Sachen sagt. Das wäre auch ein Weg gewesen, aber ich finde das eigentlich noch spannender und es gibt auch den Gedanken mehr Freiheit, sich ein eigenes Bild zu entwerfen, wer er wirklich ist.
Für mich gibt es auch so eine gewisse Spannung ins Ganze rein, dass er eben nicht da ist, dass er selber muss ein Bild machen muss. Mhm. Es ist aber natürlich auch ein theatralischer Trick. Mhm.
Ja, selbstverständlich. Also das gehört mit zur Dramaturgie, dass er das, eben bist immer zu spät. Und das finde ich eben noch reizvoll. Also das ist jetzt der Stil, den ich jetzt hier angewendet habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist vielleicht, kommt unsere Befindlichkeit am nächsten. Weil wir sind 2000 Jahre später. Wir haben zwar das Buch und wir haben die Geschichten und wir haben vielleicht auch gewisse persönliche Erlebnisse, aber wir müssen unseren Zugang finden. Also es hat auch einen theologischen Grund. Du musst den Weg finden, den Zugang. Den kommst du nicht einfach serviert über.
Ja, den Eindruck, man findet den über die Emotionen. Sehe ich da richtig?
Ja, Theologie in Emotionen verpackt. Emotionen ist die Sprache der Dramaturgie und das gehört dazu. Und ich glaube, Menschen, wenn die an den Herzen berührt werden. Und da damit, glaube ich, ist auch die Brücke wieder zum Jesus geschlagen, weil der hat natürlich die Emotionen auch getroffen. Und ich glaube, wir wollen ja nicht ein blutleeres theologisches Konstrukt haben, sondern wir wollen etwas haben, was uns im Herzen berührt. Und das berührt mich im Herzen und ich habe gefunden, ich versuche das jetzt so zu dramatisieren.
Wie sind die Erfahrungen von den Leuten?
Erstaunlich gut. Ja, man ist ja dann nicht so sicher, wie reagieren die Leute darauf, aber also wahnsinnig zum Teil. Also da sind Leute rausgekommen, mit Tränen in den Augen. Da sind Leute rausgekommen, schweigend. Und sehr bewegt. Also eigentlich, ich meine, das jetzt zweimal durchgeführt. Grosse Berührtheit eigentlich.
Haben das nachher auch irgendwie noch betreut?
Ja, wir haben ein Ding gemacht, ein Heft. Mit diesen einzelnen Stationen, wo man nochmal, wo sie haben selber nochmal können nachlesen, auch mit Quellen nachweisen und so. Und natürlich mit Kontaktadressen. Und dann ist das aber, wie das immer ist im Leben, oder? Das verläuft sich dann noch. Es ist schön gewesen, es hat mich bewegt, aber das Leben geht weiter. Ein paar sind dann wirklich tatsächlich interessiert gewesen und haben gesagt, ja, und wie jetzt und was jetzt? Und dann haben wir auch einen Kontakt aufnehmen und ins Gespräch kommen. Und andere haben es einfach so für sich mit heimgenommen. So.
Aber während der Schau, man dort nicht miteinander reden?
Nein, gar nicht. Also der Zuschauer soll ganz alleine das Erlebnis machen. Wir haben nachher noch ein Crepe aufgebaut, wo wir nachher können draussen ein bisschen Crepe essen und noch ein bisschen zusammenstehen. Und es hat Leute gegeben, die sind länger geblieben und haben noch Fragen gehabt oder haben noch wollen diskutieren und so. Aber grundsätzlich ist es ein Angebot, du kannst reingehen und kannst wieder rausgehen. Ohne, dass du das Gefühl hast, jetzt wirst du irgendwie noch kontaktiert oder kommst du noch ein Kärtchen oder irgendetwas an die Hand drückt über. Natürlich, wir sind dort gewesen und haben die Leute begrüßt und haben sie auch verabschiedet, aber sie haben sich total frei bewegen und die einen sind dann gegangen und die anderen sind gerne noch ein bisschen länger dabei gestanden.
Also hat es keinen missionarischen Hintergrund?
Es ist immer missionarisch. Also wenn man ein Evangelium und Geschichte von Jesus erzählt, hat das natürlich immer eine Botschaft, das ist klar. Also ich muss mich jetzt auch nicht über das Wort missionarisch schämen. Also jede Firma hat eine Mission. Ja. Wir müssen ja wissen, für was wir stehen. Wenn damit gemeint ist, wir wollen Leute bearbeiten oder manipulieren oder so, nein, dann ist es nicht missionarisch. Aber dass es eine Botschaft hat, dass es eine Geschichte erzählt und dass es ein Herz berührt, ja, also der Aspekt hat schon, sonst musst du es ja nicht machen.
Wo steht der Fokus? Steht der Fokus auf dem Leiden oder auf der Auferstehung?
Der Fokus steht auf den Zeitzeugen. Also es geht vor allem darum, natürlich wird Geschichte erzählt und man kommt mit über und am Schluss bist du noch im Grab innen, also dort bist du dann schon relativ nah bei Ostern und wirst auch mit dem Ostergedanken natürlich entlassen. Aber der Fokus ist tatsächlich das Erleben von den einzelnen Menschen, wie sie darauf reagiert haben und was es bei ihnen ausgelöst hat. Also Ostern kommt vor, ein Leiden kommt natürlich vor. Also wenn der Simon von Kyrene erzählt, was er da am Kreuz gesehen und erlebt hat, dann geht das schon rein. Aber der Schwerpunkt ist wirklich, wie die Menschen um ihn herum ihn erlebt haben und was es bei ihnen ausgelöst hat.
Ist es technisch sehr kompliziert?
Ja, es ist also schon eine rechte Kiste, weil wir haben ja das müssen lösen, dass wir verschiedene Gruppen gleichzeitig im Raum haben können bewegen lassen. Also sozusagen im Paternoster-System, oder? Die einen gehen rein, dann nach einem gewissen Ding kommen die Nächsten, die einen gehen wieder raus, dann kommen wieder die Nächsten. Und so ist es überhaupt möglich gewesen, während dieser Pandemie eine Grossveranstaltung zu haben. Also wir haben 600-700 Besucher gehabt in einer Zeit, wo eigentlich jede Art von Ansammlung verboten war. Einfach clever gemacht und durch das haben wir das können. Aber das hat bedeutet, wir müssen ein Tonsystem einrichten, das über Kopfhörer, Headsets läuft. Und wir haben das müssen synchronisieren, damit jede Gruppe in ihrem Rhythmus, in ihrem Tempo dann wieder an der richtigen Station war und dann auch das richtige Bild und der richtige Ton kam. Und das ist eine Herausforderung gewesen, aber das hat wunderbar funktioniert. Wir haben dann über Licht auch, wo nachher dann wie eine Führung gegeben hat, hat man gewusst, aha, jetzt hat eine Stimme gesagt, bitte begeben Sie sich zum nächsten Raum. Dann alle gewusst, dann ist das Licht ausgegangen, wo man drin war, und das Licht angegangen im nächsten Raum. Und ist nachher reingekommen, und beim Reinkommen hat dann der Ton schon wieder gewechselt. Wir haben ja auch Musik komponieren lassen für das, vom Samuel Jersak, sehr bekannter Musiker. Und, das nachher zu mixen und zu koordinieren, bis das funktioniert, das ist schon eine rechte Kiste, aber es hat wunderbar funktioniert.
Und wie sind da zu den Schauspielern gekommen?
Ein paar habe ich natürlich selber kennt, weil ich ja selber auch noch ein bisschen im Dramaturgischen ein bisschen unterwegs bin. Und mein Sohnemann hat noch jemanden kennt, und der Seb hat noch jemanden kennt, und die Seb hat noch jemanden kennt. Und so haben wir eigentlich die Schauspieler zusammennehmen. Also einfach die, die man schon ein bisschen kennt hat und die man schon gesehen hat. So.
Es sind da sehr eindrückliche Köpfe, also da, die ich gesehen habe. Ganz habe ich es ja nicht gesehen bis jetzt, oder? Wir haben es dann erst gesehen nach der Sendung.
Ja.
Ist es auch teuer gewesen?
Ja. Ja, es hat, damals hat das etwa 12.000 Franken gekostet. Mhm. Aber das Schöne ist gewesen, wir haben ja das ökumenisch gemacht. Also wir haben das mit den Katholiken zusammen finanziert und einem Förderverein und Rotarier haben noch etwas gegeben und die Gemeinde hat noch etwas gegeben, die politische Gemeinde. Was sicher eindrücklich war, ist, wir sind die Einzigen gsi im ganzen Ding, wo in dieser Zeit etwas aufgemacht hat, anstatt zu. Mhm. Viele Chile haben einfach dicht gemacht. Du hast ein das Gefühl gehabt, sind alle froh, wenn sie mal die Füsse hochlagern können. Wir haben gefunden, nein, wir haben jetzt müssen wir präsent sein. Und, es ist interessant gsi, Bevölkerung und sogar Politik haben das wahnsinnig geschätzt. Und sie sind mega froh gewesen, dass wir jetzt so eine Initiative unternommen haben. Und wir haben von allen Seiten Unterstützung bekommen. Und sie sind so happy gewesen, dass in dieser Zeit so etwas hat können stattfinden, wo alle anderen zugehört haben. Und das hat uns auch die Finanzen und so eigentlich in der kürzester Zeit hineingespült. Also, es ist ein Gemeinschaftswerk gewesen von der Bevölkerung, von der Politik und von der Kirche.
Auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, ich kann mir es wirklich vorstellen. Mhm. Weil es war so eine graue Zeit gewesen und wir nie nennen können. Und, ja. Ja. Und da sind sicher auch Leute gekommen, die sonst nicht so in die Kirche gekommen wären, oder?
Mhm. Und was man eben kann sagen kann, es ist eben gerade, wir haben es damals, haben wir es Corona-Passion genannt. Mhm. Ist ein bisschen eine Ironie dahinter. Corona heisst ja auch die Krone. Also, und haben natürlich das mit einem Dornenkrone noch symbolisiert und einem Monitor. Und es ist in dieser grauen Zeit wirklich ein Hoffnungszeichen gewesen. Das hat man gemerkt. Das hat es wie gebraucht. Und es ist, also, ich wollte jetzt nicht erzählen, was für Widerstände das wir hatten. Mit was für Problemen wir gekämpft haben. Also, das ist ja unglaublich gewesen.
Also coronamässig.
Coronamässig. Auch mit Bewilligungen. Und mit, mein Sohn ist von England gekommen. Und mit, also, einfach, es ist unglaublich gewesen, wie viel Hindernis, dass man müssen einfach rein logistisch, rein sanitarisch und technisch und so überwinden, neben allem anderen, oder? Also es ist ein unglaublicher Kraftakt gewesen, aber es hat sich absolut gelohnt.
Aber du strahlst, wenn du das erzählst. Also nachher ist es sicher gut gewesen.
Ja.
Warum hast du es nie mehr aufgeführt?
Wir haben es nochmal aufgeführt gehabt, 2 Jahre später. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir gefunden haben, ja, braucht es jetzt noch? Und ich bin ja dann, ich habe dann mit dem Pfarramt aufgehört und habe gesagt, gut, also das Material und so, das ist alles noch rum. Vielleicht macht es noch mal jemand. Jedes Pfarramt macht ja wieder andere Sachen und hat andere Schwerpunkte. Und in dem Sinn ist jetzt das nicht eine Verordnung gewesen, das muss man jetzt wieder machen, sondern ich habe gesagt, das ist da. Das kann man nehmen, wenn man will oder nicht. Was ich dann gemacht habe, habe dann eine eigene Homepage eingerichtet und habe dann das noch ein bisschen beworben und gesagt, also wenn ihr mal so etwas machen wollt, schaut das Material, das Know-how, das audiovisuelle Zeug, das ist alles da, das könnt ihr alles brauchen, wenn ihr es wollt.
Ja, und so kommt es jetzt auf Konofing und wir freuen uns drauf. Danke dir vielmals, Bruno. Ja,
ist gern gesehen. Hallo, Sie kommen auch noch? Sehen Sie denn nicht, dass es vorbei ist? Ich, Simon von Kyrene, war dabei. Ich habe sein Kreuz getragen. Einer der Soldaten zeigte auf mich, als ich erschrocken und neugierig diese grauenvolle Szene beobachtete. Hey du, komm mal her und trage sein Kreuz. Zu spät, ich konnte nicht mehr weg. Der Typ, der da am Boden lag, tat mir eigentlich leid. Als ich mich zu ihm niederbeugte, um den Balken hochzuheben, da traf mich sein Blick. Diese Augen aus Schmerz und Liebe. Ich bekam eine Gänsehaut. Und dann habe ich das Kreuz genommen. Mann geschlagen bis zur Unkenntlichkeit. Er trug das Kreuz für die ganze Menschheit. Dieser Blick aus Schmerz und Liebe. Das Kreuz als Neuanfang für viele. Ich habe sein Kreuz getragen für ein neues Leben. Nun sind mir alle meine Sünden vergeben. Dieser Moment, I was lost,
But now I'm carrying the cross, carrying the cross. Sind in meinem Gesicht, das Kreuz wurde zu meiner Pflicht. Habe ich den Schuld an seinem Tod? Ich wurde aufgefordert und konnte nicht anders. Ich fühle mich in Not, das Holz ist heavy. Das ganze Leid mit ihm zu tragen, ja bin ich denn ready, um allen Menschen zu zeigen, dass ich eins bin mit ihm im Leiden. Sein Kreuz ist jetzt mein Kreuz. Er hat alles gegeben, damit wir Frieden leben. Für unsere Fehler verwundet, geschlagen, hat er die Strafe ertragen. Er ist am Siegen, dieser Yeshua. Halleluja, ist unser König, unser Held. Once I was lost, but now I am called to carry the cross. Once I was lost, but now I am called to carry the cross.
I was called to carry the cross, carry the cross. I was called to carry the cross, carry the cross. I was called to carry the cross, carry the cross. I was called to carry the cross, carry the cross.
Ich habe mich mit dem verantwortlichen Pfarrer von Konolfingen, dem Sammy Burger, und der Cornelia Brunner von der Gemeinde für Christus Niederhünigen getroffen. Cornelia war der erste Anzünder in diesem Projekt.
Die Idee ist nicht von mir, die ist von einem Pfarrer in Wangen bei Olten, dem Bruno Waldvogel. Und er hat das Ganze schon mal aufgeführt in den Corona-Jahren im 2021. Und mir ist die Idee begegnet. Irgendwo habe ich mir das, ich bin so berührt gewesen, als ich die Ausschnitte gesehen habe von diesen Filmen, die er gemacht hat, dass ich mir das notiert habe. Und das Zettel ist ganz lang, mehrere Monate in meiner Küche gelegen. Und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, jetzt rufe ich doch mal dem Bruno Waldvogel an und frage, wie das Projekt so war für ihn. Und ja, so ist das Ganze gestanden. Also nicht allein er bei mir geblieben natürlich. Da habe ich gemerkt, das braucht eine grosse Gruppe, die so ein Projekt durchführt. Und ich habe das dann mal geteilt mit in dieser Freikirche, wo ich bin. Und die haben das so sehr mit grosser Begeisterung aufgenommen.
Und wie bist denn du involviert worden, Sammy?
Ja, wir haben eigentlich einen guten Kontakt zu unseren Freikirchen hier am Ort. Und so sind die irgendwann mal so beiläufig auf uns zukommen. Sie würden da gerne etwas machen, würden dir auch helfen. Und wir haben uns das mal angeschaut und haben gefunden, oh, das ist eigentlich eine gute Sache. Die Geschichte von Passion und Ostern ist ja eigentlich die Grundlage von unserem Glauben. Abgesehen davon, welche Konfession dass wir haben und welche Denomination dass wir sind. Und die Geschichte erzählt eigentlich nur die Geschichte. Den Leuten ermöglichen mal auf eine andere Art, auf eine multimediale, emotionale Art von dieser Geschichte ein bisschen berührt zu werden. Das ist es. Also die Weihnachtsgeschichte ist sehr eine berührende Geschichte, oder? Mit Krippli und Engeln und Hirten und all dem. Und mit der Passionsgeschichte, da hat man, glaube ich, mehr ein bisschen Mühe. Darum wird die auch nicht so erzählt. Und auch nicht. Und von dem her ist es auch für uns ein bisschen ein Gegengewicht und ein bisschen der Ansporn, das einmal ein bisschen breiter zu schlagen.
Natürlich mir ein interessanter Gedanke. Ich habe mal mitgemacht, wo wir die Weihnachtsgeschichte von außen gespielt haben. Geschichte von Ostern. Geschichte von Ostern ist doch eine Geschichte, die man vielleicht ein bisschen Vorwissen haben müssen. Wie machen ihr das, wenn die Leute hier kommen und keine Vorwissen haben?
Das stimmt in diesem Sinn. Also für mich persönlich hat Ostern eine Dreifach genommen, die immer ein bisschen grösser überhand nimmt. Nämlich, dass man Osterhasen und Schokieili und so überdecken, ein gewisses, die wahre Bedeutung von der Ostern. Für mich ist jetzt persönlich mega wichtig, dass die grosse Hoffnung, die in der Ostergeschichte verborgen ist, dass man die auf eine gute Art wieder sichtbar macht. Dass man wirklich einen Gegentrend setzt gegen Osterdeko. Und es ist so, dass die Videodateien, die Bruno Waldvogel hergestellt hat, die beleuchten ja nur gerade wie ein Spotlight eine Person, die wie als Augenzeuge auftritt und einen Teil von diesem Erlebnis erzählt. Und wenn jemand noch nichts weiss von der Ostergeschichte, dann könnte es tendenziell wirklich ein bisschen überfordernd sein im ersten Moment. Aber ich habe das Gefühl, dass gleich bei vielen Leuten auch noch etwas vorhanden ist, dass Jesus die Leidensgeschichte durchgelebt hat und die Auferstehung auch immer noch einen wichtigen Teil von dem christlichen Glauben beinhaltet.
Wie meinst du das mit dem Überforderndsein? Ist es emotional überfordernd oder ist es, weil man nicht rauskommt? Oder wie meinst du das?
Also die Person, ja, die erzählt wirklich einen kleinen Aspekt von jedem einzelnen Tag. Und es kann sein, dass sie im Moment selber nur emotional berührt wird und nicht unbedingt grosses Wissen erlangt durch einen kleinen Ausschnitt. Es ist ein emotionaler Durchgang, würde ich jetzt mal sagen.
Und du denkst, dass ein Besucher dann auch in die Emotionen hineinkommt, die diese Person darstellt, vorne dran?
Ich bin voll überzeugt.
Und das ist einfach eine Schauspielerin, die das spielt?
Genau.
Die Person Jesus, wie ist denn die dargestellt?
Das finde ich eben das Schöne an diesem Konzept, die kommt gar nicht vor.
Aber die ist doch die Hauptperson.
Es ist wie, es gibt ein ganz berührendes Buch übrigens, Der Schatten des Galiläers, ich glaube von Gerd Theissen, wo die Geschichte von Jesus genau so erzählt, nur aus den Reaktionen und den Erfahrungen von anderen Menschen, die ihm wie nachgegangen sind, die sich interessiert haben, wer ist das gewesen, was hat er gemacht. Und eigentlich, wir sind genau in dieser Lage auch, wie die Beobachter. Wir haben Jesus selber nicht. Wir haben nur das, wo wir haben Spuren eigentlich. Wir haben nur das, wo uns ist überliefert worden. Und eigentlich ist das durch das eine ehrliche Geschichte. Also wir hören, oder wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir das, wo die Menschen, die ihn kennt haben, erzählt haben. Also, und sie haben nur das erzählt, wo sie berührt worden davon. Also, es ist eigentlich ganz ein kleiner Ausschnitt vom Leben von Jesus, den wir in den Evangelien haben. Also, sie haben nur das eigentlich weiter erzählt, aufgeschrieben, was für sie und ihre späteren Christlichen.
Also, du sagst, man kommt gar nicht ein Bild über von Jesus, sondern man muss sich durch die Geschichten selber machen. Ist das richtig?
Genau, so wie wir in der Bibel ja auch nur die Geschichte haben, wo seine Jünger, seine Nachfolger erlebt haben, wie sie es erlebt haben, also aus ihrer ganz subjektiven Warte, wissen wir von Jesus. Und eigentlich genau so ist das aufgebaut. Also wir hören, wie die Personen, was das mit ihnen gemacht hat, was sie da gesehen haben und was sie erlebt haben. Aufgrund von dem machen wir unser Bild von Jesus. Und genau so, wenn wir die Bibel lesen, ist eigentlich genau das Gleiche.
Welches ist denn der Fokus? Ist der Fokus aufs Leiden oder ist der Fokus auf die Auferstehung?
Mir dünkt, es gibt ein allgemeines Bild über Jesus, wie er war. Also, da hat eine junge Frau, die an der untersten Schicht angehört, die hat genauso, wie sie Jesus erlebt hat, als so dienende Person, wie ein Pilatus, der in ein mega Dilemma kommt mit dem Gerechtigkeitssinn, weil er merkt, jetzt muss er da einen verurteilen, der aus seiner Sicht unschuldig ist. Also es wirft verschiedene Aspekte auf das Wesen von Jesus und die Auferstehung ist ja auch ein Teil in diesem letzten Raum, der beschreibt, dass das Grab leer war und Jesus auferstanden sei.
Wie ist es für dich? Wo ist der Fokus?
Ich denke auch überall. Also die Frau, die sich sehnt nach dem Gottesreich, also dass jetzt endlich Gerechtigkeit kommt, dass das ungerechte Regime von den Römer endlich ein Ende hat. Das ist ja durch all die Evangelien ist das greifbar. Das ist ein Thema. Aber nachher auch das individuelle Leiden. Das Dilemma der Jünger, die zwar ihm wollen treu bleiben, aber selber Angst hatten um ihr Leben, um ihre Zukunft, was auch immer in diesem Regime.
Haben Sie auch Angst gehabt, was für Bedeutung das oder was für Folgen das hat, wenn Sie würden dem Jesus nachlaufen?
Ja, ich glaube, so konkret ist es nicht geschildert. Wenn man gar kein Hintergrundwissen hat, ist es auch schwierig. Das ist wie wenn man, es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn man in eine Krimi eintaucht im Fernsehen. Da sieht man hier irgendeine Szene, hat keine Ahnung, was hat die Szene zu tun. Da kommt eine andere Szene und eine dritte Szene. Und mit der Zeit, mit der Geschichte, wird dann das zusammengefügt zu einer Geschichte und zu einem Strang. Eigentlich der erste Schuss wird erklärt, so ist es gewesen. Und ich denke, also, wenn man gar nichts weiss von dieser Geschichte, geht man wahrscheinlich so durch den Weg durch. Und man bekommt hier etwas mit, da etwas mit und der etwas mit. Und vielleicht am Schluss ergibt es ein Ganzes.
Und was denkst du, hat man für ein Ding, wenn man Geschichte kennt? Wie geht man den durch?
Und wenn man sie kennt, kommt es einem natürlich bekannt vor, was ein Pilatus sagt und was ein Petrus sagt. Aber es sind halt gleich, es ist so inszeniert, dass die Personen für einen leben. Also es ist natürlich, es ist nicht einfach der biblische Text, es ist eine Interpretation aus der Sicht von diesen Personen, so wie sich der, was geschrieben hat vorgestellt.
Himmel, jetzt kommen Sie auch noch. Sie sind zu spät. Wie konnte ich das nur tun? Wie konnte ich nun? Sie haben Jesus mitgenommen. Ich bin Ihnen gefolgt. Hab etwas Abstand gehalten. Sie haben ihn durch die ganze Stadt geschleppt. Bis zum Haus von Kaiphas. Dem Hohepriester. Er hat eine riesige Villa mit großem Hof. Dort haben sie ihn hingebracht. Und gefesselt. Ich habe mich etwas unter das Volk gemischt, um Jesus nahe zu sein. Aber dann haben mich die Leute erkannt und gesagt, hey du, bist du nicht einer der Freunde von Jesus? Ich bekam solche Angst und sagte, nein, wie kommt ihr darauf? Dreimal fragten sie mich. Und dreimal habe ich gelogen. Ich habe sogar geschworen und geflucht. Ich schwöre es, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann hat der Hahn gekräht. Wie konnte ich das nur tun? Ausgerechnet ich. Er war immer für uns da. Und ich war so ein feiger Hund. 3 Jahre war ich mit ihm unterwegs. Alles habe ich miterlebt. Er hat meine Schwiegermutter vom Tod gerettet und geheilt. Er hat mit 5 Broten und 2 Fischen Tausenden von Menschen zu essen gegeben. Was habe ich getan? Ich feiger Hund. Ich dachte, ich sei stark. Ich könnte ihn verteidigen. Oh Gott im Himmel, vergib mir. Jetzt bringen Sie ihn zum Statthalter, dem obersten Befehlshaber der Römer, und wollen ihn entscheiden lassen. Hoffentlich macht Pilatus dieses böse Spiel nicht mit und lässt ihn frei.
Es ist aber eine Geschichte, wo die Menschen so angelegt sind, wie sie hier angelegt waren. Es ist also eine Geschichte in der Vergangenheit. Wird auch ein Bogen gemacht zu heute?
Ja, es ist so, beim einen, beim Simon, dort kommt so ein bisschen Jugendkultur noch rein, aber sonst ist die Geschichte schon so inszeniert. Also so gut man das kann, also das können wir ja nicht mehr genau eins zu eins so inszenieren. Aber dass man merkt, es ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Mhm. Aber gleich eine Geschichte, die ihn betrifft. Und vor allem, was ich schön finde, ist, dass das Geheimnis von Ostern, das ist ja nicht etwas, was wir können durchschauen oder wo wir rational können erklären, was an diesem Ostermorgen genau passiert ist. Das Geheimnis wird als Geheimnis gelassen. Und das finde ich, glaube ich, das Schönste vom Ganzen.
Also es wird nicht erklärt. Es ist einfach so, wie es ist.
Genau, wird ja auch in den Evangelien, also wenn man alle Evangelien, alle Auferstehungsberichte von den Evangelien liest, dann merkt man ja auch, dass das Ereignis aus ganz verschiedenen Perspektiven anschauen, ein bisschen unterschiedlich erzählen. Also, man merkt dort auch eine Ratlosigkeit von denen, die das haben müssen beschreiben, was ist da eigentlich passiert. Und ich denke, das ist gut, wenn wir das als Geheimnis lassen. Und wenn wir daraus nehmen, das Geheimnis, das hat eine Wirkung gehabt. Für uns, die Auferstehung hat gemacht, dass unser Leben freier wird, dass unser Leben hoffnungsvoller wird. Aber es ist gut, kann man das nicht einfach eins zu eins nachspielen und nachvollziehen und logisch erklären.
Also das ist für mich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Also die Ostern, die Bedeutung, dass Jesus stärker ist als der Tod, aufersteht, hat einen grossen Impuls auf die ganze Menschheit, dass eben der Tod nicht das letzte Wort hat, dass es weitergeht. Und das bedingt irgendwo einen kindlichen Glauben an das grosse Thema Auferstehung, wo man sich wie ein gewisses entscheidet, glaube ich das, mache mir das zu eigen. Und das hat jetzt in meinem Leben, wo ich mich für das entschieden habe, ich glaube das, einen grossen, grossen Einfluss. Also, es prägt deren, wie mein Denken, meine Überzeugungen und meine Hoffnung über das Leben heraus, dass es einfach eine riesen Perspektive bietet. Die ganze Opferbereitschaft von Jesus, die wie in den Riss hineintritt von der Menschheit, die ein Problem hat mit Schuld. Gott Vater ist heilig, er kann Schuld nicht akzeptieren und schickt für die grosse Erlösung von seinen Geschöpfen sein eigenen Sohn. Und wer an das glaubt, dass der Sohn Jesus unsere grosse Chance ist.
Wie ist das für dich mit dem Leiden und der Auferstehung?
Also für mich ist schon beides wichtig. Also das Leiden auf der Welt ist ja ein Riesenproblem, wenn man an einen guten Gott glaubt.
Also es braucht viel, dass man denken kann, Gott ist gut, wenn man jetzt so in die Welt schaut, meinst du?
Genau, ja. Oder wenn man einzelne Schicksale, einzelne Menschenschicksale, wo man sich wirklich fragt, wie haben die das verdient. Und für das ist natürlich die Leidensgeschichte von Jesus schon auch ein Paradigma, dass da ein Unschuldiger leidet, ein Unschuldiger verurteilt wird und ein Grässlicher muss sterben. Das ist, ich würde so ein bisschen sagen, es ist eine Solidarisierung von Gott mit uns Menschen und mit dem ganzen Dreck auf der Welt.
Oder der Mensch kann sich mit dem solidarisieren, dass dem armen Kalb gleich gegangen ist?
Ja, ich denke, wenn man leidet, dann sieht man in dem Christus, in dem Jesus am Kreuz auch ein bisschen sein eigenes Leiden. Und das finde ich ja spannend, gerade in den katholischen Kirchen hängt überall ein Kruzifix. Ich glaube, Menschen, die leiden und dann da so in der Bank sitzen und sehen, der oben, der hat auch gelitten. Der Gott hat das Gleiche durchgemacht oder vielleicht noch Schlimmeres durchgemacht, als ich durchmachen. Ist das wie eine, ja, eine Solidarisierung? Ich glaube, das gibt einem etwas. Ich denke, da, wie soll ich das sagen? Ich glaube, mir hat lang oder vielleicht viel zu lang sich darauf fokussiert, die Auferstehung ist etwas, was nach dem Tod passiert. Also, dass ich nachher als Individuum irgendwo in einer neuen Welt ein neues, ewiges Leben habe, ähnlich wie es hier auf der Welt passiert, mit sinnlichen Freuden, mit weiss nicht was. Aber ich denke, das, was ja die Auferstehung von Jesus ausgelöst hat, rein geschichtlich. Das war ja, dass die Jünger, die so in eine Depression, in eine Schockstarre gefallen sind nach dem Kreuzestod von Jesus, dass die im Leben auferstanden sind. Also, dass die haben Mut gefasst. So in der Apostelgeschichte wird sicher ein bisschen euphorisch beschrieben, was dort alles passiert ist. Aber ich denke, da steckt schon Historisches dahinter, dass die Jünger sich gefunden haben, dass die zusammen waren, dass die untereinander solidarisch waren im Leben, dass die das Wenige, was sie hatten, mit denen teilt haben, die noch weniger hatten. Und dass durch das eine Dynamik entstanden ist, wo ausgestrahlt hat, auf andere, für andere attraktiv ist worden und dass andere auch wollen dazugehören. Also ich denke, die Verstehung im Leben selber in unserer Zeit ist mindestens so wichtig wie das, was nach dem Tod kommt, was ja für uns auch ein Geheimnis ist, das wir nicht erklären.
Die Verstehung im Leben, das habe ich selber immer wieder einmal erlebt. Das ist für mich das Wunder von Ostern. Psychologie nennt es vielleicht Resilienz. Die Widerstandskraft, die einem geschenkt ist, wieder aufzustehen, wenn es kopfritzstutz schwierig wird.
Wenn wir merken, sie sind sehr berührt, dann könnte man sie vielleicht fragen, wie habt ihr es erlebt? Was ist in euch vorgegangen, wo ihr das habt gesehen? Und sie ein bisschen auffangen. Und vielleicht sind die Menschen so berührt, dass sie am liebsten gar nicht mehr sehen wollen, Türen aus und hey.
Also wir probieren das Thema natürlich auch noch ein bisschen aufzufahren, ein bisschen zu erweitern mit Begleitveranstaltungen. Es gibt Konzerte, gerade zwei Konzerte von zwei unterschiedlichen Werken, die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz zum Beispiel. Wir tun natürlich auch bei unserem normalen Kirchenprogramm jetzt in all unseren Gemeinden bei den Karfreitags- und Ostergottesdiensten auf das Bezug nehmen. Und planen dann schon noch so einen kleinen historisch-kritischen Infoabend. Also was kann man eigentlich wissen über das und was muss man glauben von dem? So ein bisschen für die kritischeren Geister, die da sich in dem Sinn noch ein bisschen wollen ein Bild machen.
Das ist eine gute Idee. Wie wäre es mit dem Chat?
Das ist nicht ausgeschlossen. Also es gibt ja x Chatrooms und so. Also wir haben ja einen Insta-Kanal, wo wir dann auch von Zeit zu Zeit so ein Stückchen von diesem Weg werden drauf tun, wo man auch reagieren drauf, wo man miteinander diskutieren kann. Also interessant könnte ja der Weg auch sein, zum Beispiel für Schulklassen, für KW-Klassen, Religionsunterricht so. Die Geschichte ist wirklich gut aufbereitet und ich kann mit diesen Schülern durchgehen, so ab 10-jährig vielleicht ist das empfohlen. Wir haben ja schon etliche Anmeldungen von Klassen, von KW-Gruppen und für sie speziell werden wir auch noch ein bisschen Begleitmaterial ausarbeiten, also dass sie das nachher so ein bisschen im schulischen Rahmen und noch vorbereiten für die, die müssen warten und nachbereiten für die, die durchgegangen sind.
Genau, es ist ja so, dass 7 Personen auf einmal reinkommen. Und das läuft dann in alle 20 Minuten startet das, der Durchgang von selber wieder. Das heisst, dass grössere Schulklassen auch draussen im Foyer auch ein bisschen betreut werden. Sie können Kreuzworträtsel machen. Sie könnten vor Ort sofort Preis gewinnen oder sogar teilnehmen an einem grösseren Hauptpreis. Da läuft auch schon etwas. Und eben je nachdem, wie die Lehrerschaft auf das reagiert, dass sie vielleicht das auch im Unterricht noch mal ein bisschen thematisieren. Nachher läuft am letzten Tag noch ein Abschlussgottesdienst, wo alle herzlich eingeladen sind, dort teilzunehmen, auch Kinder natürlich. Und während dem Gottesdienst ist auch immer auch noch der Durchgang offen. Er ist sowieso offen vom 1. April bis zum 6. April, jeweils vom Morgen um 9 Uhr bis am Abend um 9 Uhr.
Das ist ein richtiges Event. Ich finde das super, dass ihr das macht, aber einen rechten Aufwand. Merci vielmals, dass ihr das tut. Fragen Sie uns doch einfach nach der Ostern, wie es war. Oder lesen und hören Sie auf der Internetseite von Bruno Waldvogel. Ergänzend dazu. Vielleicht ist es ja für Ihre Kirchgemeinde auch einmal eine Idee. Wer weiss. Seine Internetseite ist Spotlight oder auch einfach Bruno Waldvogel. Und da ist noch der Hinweis auf die nächsten Sendungen. Am Dienstag, am 1. April, hören Sie wie immer das BO Kirchenstübli «Gespräch bricht Aktuelles aus der Kirche der Region». Vom 9. bis zum 10. ist das Kirchenfenster mit dem Christian Waber. Und natürlich ist auch der Sonntagsgottesdienst am 30. März vom 9. bis zum 10. aus der Kirche Untersee. Predigt hat Nathalie Ebischer. Sie haben das Kirchenfenster auf Radio BO gehört. Ich, Lisa Sprecher, habe es produziert. Und bei der Technik hat mir Roland Schmid geholfen. Danke, dass Sie immer wieder einmal das Kirchenfenster hören. Wir sind für Sie da und bringen Neues und Interessantes auch aus der Gegend. Die Stunde machen wir fertig mit Songs von der Band Burger. Sie hören richtig. Der Pfarrer Samuel Burger ist auch Musiker und singt und spielt Mundartlieder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Sei mir doch ehrlich, das Leben ist lebensgefährlich. Es schuldet dir nichts, und das, was dir gibt, ist nicht das, was du hast bestellt. Es spricht alles dagegen, und nur das Herz spricht dafür. Du kannst nicht verstehen, mal musst du es lassen. Nur ein bisschen gern solltest du haben. Komm, ist doch mal ehrlich, du bist nicht so unentbehrlich. Bevor es dich gegeben ist es schon ein paar tausend Jahre ganz gut gegangen ohne dich. Die Welt dreht sich nicht um dich, du drehst dich entweder um sie. Ich schaff halt noch ein bisschen an dich. Komm, sei mir doch ehrlich, das Leben ist unerklärlich. Dass es kommt, woher, dass es geht und wieso. Wir rechnen mit allem und wir versprechen uns nichts. Auch wenn es passieren noch Wunder, wenn wir Augen haben dafür. Lebensgefährlich. Ich kann's nicht verstehen, mal muss ich's lassen, nur ein bisschen gern will ich's ist das, was macht, dass mein Herz geht? Wer ist das, was da ich seht? Was sich fragt, woher, wohin? Wo ist das schon alles gewesen? Was ist das, was mich antreibt? das ist das, wo noch da bleibt, wenn ich einisch gegangen bin. Und was von dem ist wichtig gsi? Was ist das, wo Teufel mir indenkt? Was ist das, wo mein Sinn lenkt? Das, wo träumt von dem, wo wär? Fragen her, gibt's noch mehr als all das, was da ist? Und warum ist so viel nicht logisch? Und warum so schwer zu verstehen? Und für was sind Fragen da? Für uns wird's jetzt still. Wir wissen gar nicht viel. Und es bleiben die grossen Fragen. Und ich liebe die grossen Fragen. Und es tragen die grossen Fragen meine Seele. Was ist Zeit, wo vorbeigeht, wo ein Tag am anderen anreiht, am Morgen gibt, was du musst nehmen, am Abend nimmt, was sie hat gegeben. Ob es wär, wenn ich dich nie gehabt hätte, wär ich der, wo dich noch gegen haben will. Ohne andere hättest genommen. Wie wär's euch rausgekommen? Sag ich auch, das einfach ein Zufall. Und ist nicht auch das Leben schon genug grau? Und wenn man sonst schon alles vermag, bleibt noch der Luxus, Fragen zu haben. Und das wird's langsam hell, und die Nacht vergeht so schnell. Und es bleiben die grossen Fragen, und ich liebe die grossen Fragen. Und es tragen die grossen Fragen. Such dort draussen irgendjemand, gleichen Lieder singt, sehnt sich vielleicht genau nach mir und hat keine Ahnung, ob es mehr gibt. Und geht dann irgendeinisch gleich allein ins Bett. Träumt er draussen irgendwo jemand von einem Mensch auf Erden, wo sich hätte erlösen können, dass sie wieder ganz wird werden, wird die Hälfte wieder finden, wo schon so lang verloren ist. Und weiss doch ganz genau, dass das keine Lösung ist. Aber sag, was wäre ein Leben ohne Fragen? Sag, was wäre ein Leben ohne zu Nacht am Fenster zu stehen? Sag, was wäre ein Leben ohne dass es manchmal wehtut und du ein bisschen kannst kratzen dran. Es ist nicht nötig, dass es riecht.